Deezer Originals.
Fett und Vorurteile von Jules und Verena. Gegen Vorurteile und für mehr Vielfalt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich sitze mal wieder meiner bezaubernden Jules gegenüber. Schön, dich zu sehen.
Hallo, meine liebe Verena. Freut mich riesig.
Freut mich auch. Ich hoffe, dir geht's gut.
Ja, vielen Dank. Dir auch?
Ja, mir geht's hervorragend. Und wir haben heute auch wieder ein ganz spannendes Thema. Und zwar geht es um das Thema Essstörung und Diäten. An dieser Stelle würden wir auch gern eine Triggerwarnung aussprechen. Es könnte sein, dass diese Folge euch triggern könnte. Zudem haben wir heute auch einen ganz besonderen Gast, und zwar Frau Dr. Antonie Post. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und sie ist auf Instagram unter Dr. Antonie Post zu erreichen und da könnt ihr sie finden. Und ja, herzlich willkommen, Antonie.
Hallo Jules, hallo Verena. Es freut mich sehr, dass ich hier bin.
Das freut uns natürlich auch sehr, dass du hier bist. Tausend Dank, dass du dir auch die Zeit nimmst. Und ja, würdest du dich dann einfach vielleicht mal vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Gerne mache ich. Bei mir ist es so, ich habe natürlich auch etwas Geschichte zu Essstörungen und zu Diäten. Und ich war jahrelang auf der Suche nach dieser einen magischen Diät, also so diese eine einzige magische Diät, die mich dann endlich schlank macht und die dann alle Probleme mit meinem Körper und meinem Essverhalten löst. Und ich habe diese Diät nicht gefunden. Ich habe eine andere Erkenntnis gefunden, und zwar, dass es diese Diät nicht gibt. Denn über 95% aller Diäten scheitern und 2 von 3 Personen, die wiegen nach einer Diät sogar mehr als vorher.
Kann ich ein Lied von singen?
Ja, genau.
Also aber das sind alles nicht willensstarke Personen, oder?
Ja, das Problem ist, dass die Diäten kurzfristig funktionieren. Also jeder, der schon mal eine Diät gemacht hat, der erlebt es ja, ne? Er isst weniger, er macht mehr Sport und dann nimmt man erstmal ab. Aber wir vergessen dann oft, dass unser Kopf im Prinzip was anderes will. Also unseren Körper, den interessiert es nicht so, was wir wollen, sondern der sieht jede Diät als Hungersnot und der schmeißt dann alle Mechanismen an.
Ja, gehen wir gleich nochmal im Detail darauf rein. Magst du dich nochmal so ein bisschen persönlich vorstellen? Was machst du so im Alltag? Was beschäftigt dich? Erzähl gerne nochmal von dir.
Genau, nenn deinen Instagram-Account, deine Mission.
Genau,
und erzähl. Dann legen wir voll los.
Also mein Instagram-Account ist @drantoniepost. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin und ich bin vor einem guten Jahr von der dunklen Seite übergelaufen. Also ich habe früher tatsächlich auch Diäten promotet. Ich habe das dann als gesunde Ernährung getarnt oder als achtsames Essen. Und ich bin dann krank geworden und ich habe dann gemerkt, okay, ich kann Diäten nicht mehr, ich kann das nicht mehr machen. Ich habe dafür keine Kraft mehr im Alltag. Und das Einzige, was mir dann übrig geblieben ist, war mich intuitiv zu ernähren, weil das ist der einzige Gegenentwurf zu Diäten. Und dann bin ich so in diese Community reingerutscht und habe dann aber auch ziemlich schnell gemerkt, dass intuitiv abnehmen nicht dasselbe ist wie sich intuitiv ernähren. Und dann habe ich Health at Every Size entdeckt und habe dann beschlossen, okay, das muss in die Welt raus. Das müssen Leute erfahren, dass es eine Alternative gibt zu Diäten, dass es ein medizinisch erprobtes Gesundheitskonzept gibt, wie man seine Gesundheit direkt verbessern kann, ohne diesen unsinnigen Umweg über die Diäten zu nehmen. Und dass eben schlank nicht gleich gesund ist und dass es ganz viel Diskriminierung und Stigmatisierung gibt in Bezug auf das Gewicht. Und ja, ich konnte dann einfach nicht mehr in einer Welt leben, die schon Grundschulkindern sagt, dass ihr Körper nicht richtig ist, so wie sie sind. Und dann hat sich das alles so ein bisschen verselbstständigt, dass ich hier zur Aktivistin geworden bin und dass ich Menschen wirklich aufklären möchte. Und ich möchte niemanden missionieren. Ich möchte einfach eine Alternative anbieten zu Diäten und alle Menschen abholen, die einfach die Schnauze voll haben davon, ihren Körper zu quälen. Und ich kann dir zum Beispiel zeigen, wie du ganz unabhängig von deinem Gewicht deine Gesundheit und dein Wohlbefinden verbessern kannst. Und ja, mein Wunsch ist, dass die Menschen Frieden mit ihrem Körper und dem Essen schließen. Und wie gesagt, meine Geheimwaffe ist Health at Every Size.
Okay, wir kommen ja später auch nochmal auf das Thema mit Diäten, Diätkultur, Schönheitswahn, Sportsucht etc. zum Gespräch. Also wir haben das auf unserer Punkte und da hätten wir dann auch noch ein paar Fragen an dich. Aber wir wollten jetzt tatsächlich mal so anfangen, beziehungsweise grob gliedern, wie kommt, also wie entsteht denn eigentlich so die Beziehung zum Essen? Und da wollte ich mir jetzt mal ganz kurz die Jules fragen. Mhm. Wie ist denn so deine persönliche Beziehung zum Essen?
Meine persönliche Beziehung zum Essen ist intensiv. Also ich glaube jahrelang ganz unbewusst. Also ich erzähle das jetzt aus einer sehr reflektierten Erwachsenenposition. Damals als junges Mädchen war Essen für mich ganz oft trostspendend, Belohnung. Also Essen war für mich alles außer Essen. Also wirklich, um den Körper zu ernähren und dem die Energie zu geben, die er braucht. Das habe ich, wie gesagt, jetzt mittels Therapie und allen möglichen Sachen rausgefunden. Mhm. Und mein Ziel ist es, langfristig Gefühle wieder zu fühlen, weil die habe ich jahrelang nicht gefühlt. Und damit Strategien zu finden und halt zu schaffen, dass Essen am Ende des Tages wieder Essen ist.
Voll gut. Also für mich war das am Anfang ja so, es hat angefangen mit Essen ist Genuss. Mhm. So bin ich auch groß geworden mit meinen Eltern. Also Essen wurde bei uns immer auch zelebriert. Mhm. Also meine Mama hat toll gekocht und es gab auch wirklich immer nur gesunde Sachen, bis ich dann ins Internat gekommen bin. Da war es dann schnell. Also da wurde erstmal angeeignet, man hat ja nur eine Mittagspause und die war eine halbe Stunde, Speisesaal, rein, alles in sich reinschlingen, was nur geht, raus, weil dann musstest du schließlich Hausaufgaben machen oder wolltest noch was von deiner Freizeit haben. Und dann hat das bei mir mit dem Mobbing angefangen und da habe ich dann angefangen, emotional zu essen.
Und wir sagen das jetzt so reflektiert, aber früher war das, du hast es gemacht und du konntest das gar nicht verstehen, was da passiert. Ja. Du hast das einfach geholt, du hast gegessen.
Ja.
Ne, in der,
um dich zu trösten.
Genau, um dich zu trösten. Hast du das damals schon bewusst gemacht?
Nein.
Nee.
Unbewusst. Aber jetzt natürlich weiß ich, dass ich es damals halt gemacht habe, weil es einfach mein Ausweg war oder was mir danach besser ging. Kam natürlich auch die Langeweile dazu, muss man auch sagen. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die essen einfach aus Langeweile. Auch wieder hierzu, ganz kurzer Einblick. Wir sind in einer Pandemie. Es ist vollkommen okay, dass sie zunimmt, weil das einfach mit unserer mentalen Gesundheit sehr, sehr viel macht.
Und eng einhergeht.
Ja. Und einhergeht, ja. Und auf jeden Fall, ich hatte dann dieses emotionale Essen während meiner, ich würde sagen, von 11 bis ungefähr 15. Mhm. Währenddessen immer wieder Diäten gemacht. Ich habe meine erste Diät mit 11 gemacht. Da gab es dann die Brigitte-Diät, FDH, Kohlsuppendiät. Ich habe alles gemacht.
Mit Atkins, so Magneten im Ohr. Genau.
Atkins ja, Metabolic Balance. Das hat mir am meisten geholfen damals. Mhm. Also damit habe ich innerhalb von 4 Monaten, ich habe die strenge Phase, gibt so verschiedene Phasen. Ich habe die strenge Phase 4 Monate durchgezogen, habe über 20 Kilo abgenommen.
Wo hat es hingeführt?
Puff.
Ja,
genau. Hat danach auch wieder, ging halt wieder nach oben und da wird es ausgemessen, was darfst du mit deinem Blut und das darfst du hier essen, das darfst du nicht essen, damit Grammzahlen, also auch echt, ich muss ganz ehrlich sagen, ziemlich gestört, weil ich finde so Essen abwiegen und portionieren und das Einzige, was ich gut finde, was ich gelernt habe von dem Ganzen, war die 5-Stunden-Pause. Aber ja, also wie gesagt, auch ganz schwierig, ich kann seitdem viele Sachen einfach nicht mehr essen und dann, seitdem ich jetzt eigentlich so wirklich erwachsen bin, höre ich auf mich selber und Essen ist für mich wieder Genuss. Ich komme aber ab und zu, habe ich auch meine Phase, wenn ich super gestresst bin oder wenn ich mega traurig bin, dann esse ich auch. Dann versuche ich mich da wieder mit zu trösten. Also man sagt ja auch nicht umsonst, dass Schokolade so ein Seelentröster ist, weil es ja
hormonell macht das ganz viel mit einem, schüttet Dopamin aus. Und da kann ich euch an dieser Stelle nochmal eine Arto-Doku empfehlen, weil die erklärt ganz genau, was Fett mit uns eigentlich macht. Fett ist mehr als nur Polsterung. Da habe ich ganz, ganz viel drüber gelernt. Sehr, sehr spannend. Mhm. Wie ist das denn bei dir gewesen, liebe Antoni?
Also bei mir war das so, dass Ernährung schon immer ein großes Thema in der Familie war. Und es war sehr wichtig, sich auch gesund zu ernähren, was auch immer gesund ist, kann ich jetzt im Nachhinein sagen. Und es wurde zelebriert, es gab aber auch so Extreme, dass man über den Hunger gegangen wurde und dann nachgeholt wurde oder ja, dass Diät gemacht, also dass geschlemmt wurde und dann wieder Diät gemacht wurde. Also es gab schon viel auch
Diätmentalität
in meiner Familie, ja.
Gab's und mir auch, bei uns auch.
Genau. Und ich dachte einfach, also ich wurde zum Beispiel nicht gemobbt als Kind. Ich dachte aber, das gehört einfach dazu, wenn man erwachsen wird, gehört es einfach dazu, dass man mit Diäten anfängt. Und ich kann das jetzt auch als Erwachsene sehr reflektiert sagen, mir war damals nicht bewusst, dass ich kein Problem mit meinem Körper, sondern einfach mit meinem Selbstwert habe und mit meinem Selbstbewusstsein. Und ich dachte halt, also ich hatte das einfach so gelernt, wenn der Körper einen stört, dann macht man halt Diät. das ist sozusagen der Weg, um sich besser zu fühlen. Das ist der Weg, um sich selbst mehr zu lieben. Mhm. Und jetzt weiß ich halt, es funktioniert nicht. Und ich habe, also ich möchte jetzt nicht sagen, wann ich meine der erste Diät gemacht habe, weil ich immer versuche, also nicht zu vergleichen anzuregen. Mhm. Ich halte mich da immer relativ vage. Okay. Ja, also ich habe auch zum Beispiel alle Diäten gemacht, die man sich nur so vorstellen kann. Genau, aber ich halte mich da gerne vage, weil ein Punkt von Health at Every Size ist auch, dass man eben sich nicht vergleichen soll mit anderen, weil Vergleichen macht unglücklich. Das ist wissenschaftlich bewiesen, Vergleichen macht unglücklich. Und es gibt auch zum Beispiel ganz viele Studien, was Social Media mit uns macht, weil wir uns dann mit den Frauen vergleichen. Genau, und ja,
aber ich habe ja auch immer noch in der Hand von, ich finde, da sollte man sich das aber auch immer wieder zurückhören, es liegt total in der eigenen Hand, wie sehr man sich auch wirklich bewusst vergleicht oder ob man wirklich auch gegenlernt und sagt so, okay, wenn ich das Bild jetzt sehe, ich habe klar die Möglichkeit, mich zu vergleichen, aber ich kann es auch einfach so stehen lassen. Man hat ja auch wirklich in der Hand, welche Kanäle abonniert man, also das möchte ich an so einer Stelle immer wieder dazu sagen.
Und dann natürlich auch zu reflektieren, ob das Missgunst ist oder ob ich mich positiv vergleiche. Also ich bekomme halt immer wieder die Frage gestellt, wie viel wiegst du? Weil meine Figur ist ungefähr wie du, aber ich will so aussehen wie du. Mhm. Das kriege ich voll oft. Wow. Also ich würde gern so aussehen wie du vom Figurtyp her. Und ich
wenn du nicht so veranlagt bist, geht's
wohl
nicht.
Was hat mein Gewicht denn damit zu tun? Kein Mensch würde mir glauben, wie viel ich wiege. Also wirklich nicht. Es geht auch niemandem was an, weil ich... Für was denn?
Also ich werde in Interviews ja immer wieder gefragt, ja, wie viel wiegen Sie denn? Bin ich ein Zirkuspferd? Ne? Also warum soll ich das denn sagen? Das fragen Sie auch keine schlanke Frau. Also warum soll ich das denn jetzt preisgeben? Ja, Sie sind ja auch Model und dies und... Nein, auch kein Model der Welt muss das preisgeben. Nein. Niemand. Keiner.
Ganz ehrlich, jeder Körper ist auch anders aufgebaut. Genau. Also ich meine, klar, bei mir spielt das Lipödem ja auch nochmal eine Rolle. Absolut. Aber ich mache halt auch sehr viel Sport. Ich habe sehr viel Muskeln. Aber wie gesagt, vergleichen ist einfach Blödsinn, wie man mich fragt.
Das ist nämlich noch eine viel spannendere These, die hatte ich rausgesucht bei Wundervibe. Die haben mal so eine Umfrage von vielen Frauen gemacht. 57% der 18- bis 24-Jährigen sagen, dass sie sich häufig mit anderen vergleichen und sich dadurch unter Druck gesetzt fühlen. Und ich wette, die Dunkelziffer ist noch viel, viel höher. Genau, und deine Zahl ist auch doch tatsächlich sehr spannend, aber die passt jetzt besser danach.
Also was du halt auf jeden Fall in der Hand hast, ist, was du dir im Insta-Feed zum Beispiel anzeigen lässt. Also was du dir in Social Media anzeigen lässt. Was du nicht in der Hand hast, ist, wenn du dann diese Bilder siehst, es gibt Studien, selbst wenn die Frauen wussten, dass das gefotoshoppt ist, selbst wenn die das Originalfoto daneben liegen hatten, es hat trotzdem was mit dem Selbstbild und dem Selbstwert gemacht. Also man kann zwar meinen, ich vergleiche mich jetzt nicht bewusst, aber was da im Unterbewusstsein abläuft, das können wir nicht abstellen. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, putzt euren Social Media Feed aus, lasst euch das gar nicht anzeigen. Ich bin auch so ein ganz krasser Gegner von Vorher-Nachher-Bildern. Mhm. Also ich halte die für wirklich höchst schädlich.
Und warum genau?
Ja, weil es eben auch wieder zum Vergleichen anregt und weil uns da sozusagen eine Welt vorgelebt wird, die einen dann unzufrieden macht. Und wie gesagt,
man weiß ja auch nie, unter welchen Umständen diese Bilder entstanden sind, ne? Ob da jetzt ein Bauch eingezogen wurde, ne? Ob was gemacht wurde, damit das Bild entstanden ist.
Ja, vor allem die Bilder werden ja ganz viel missbraucht, tatsächlich von diesen Keto-Seiten. Ich sehe das immer wieder, wo dann Leute, also ich meine, ich folge auch schon ganz vielen Accounts, die auch über ihre Abnahme sprechen, aber weil ich die Mädels einfach ganz cool finde und da teilweise einfach echt gute Rezepte mit dabei sind. Jetzt nicht, also ich fühle mich dadurch null getriggert, aber das ist halt meine persönliche Meinung. Und bei denen sehe ich halt immer wieder, dass diese Bilder einfach geklaut werden und dann werden halt irgendwelche Diäten angepriesen wie Keto und sonst irgendwas und dann verlierst du innerhalb von 2 Monaten gefühlt 50 Kilo und bist rank und schlank und hast ein Sixpack und sonst irgendwas, ne?
Genau.
Und das Versprechen ist, wieder.
Es ist aber halt auch immer nur eine Momentaufnahme. Also erstens mal ist es ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen, weil jeder Körper ist anders und du kannst dich einfach nicht mit einem anderen Körper vergleichen. Dann sind es Momentaufnahmen, du kennst die Geschichten dahinter nicht. Also ich habe das auch schon oft gesehen, dass ich irgendjemandem gefolgt bin und dann habe ich dieses Vorher-Nachher-Bild in irgendeiner Werbung gesehen früher. Und wir wissen halt auch zum Beispiel nie, was wir mit den Vorher-Nachher-Bildern feiern. Du weißt nicht, mit welchen Mitteln dieser Mensch diese Veränderung vielleicht erzwungen hat. Also das kann ja auch eine Essstörung gewesen sein. Und Vorher-Nachher-Bilder, die bestärken zum Beispiel auch den Glauben darin, dass ein Körper auf eine ganz bestimmte Weise auszusehen hat. Mhm. Und ich habe ja die Studien schon angesprochen, diese sogenannten Fitspiration-Posts, die führen bei Frauen, die sie sich angesehen haben, wirklich zu schlechter Laune, zu Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und zu einer geringeren Selbstachtung. Mhm. Und das hat man alles mit Studien nachgewiesen. Und besonders, wenn eine Frau schon Probleme mit ihrem Körperbild hat, also beispielsweise eine Essstörung oder essgestörte Verhaltensweisen, das sind solche Vorher-Nachher-Bilder wirklich pures Gift. Ja. Und ich habe die mir natürlich früher auch angeguckt, weil ich dachte, die motivieren mich. Und ich habe aber gar nicht gemerkt, wie schädlich die eigentlich für mich sind.
Magst du einmal erklären, ich glaube, das kannst du ganz gut, wo ist der Unterschied zwischen Essstörung und essgestörtem Verhalten? Wo kann man da die Grenze ziehen?
Ja, also du hast einmal bei einer Essstörung, also eine Essstörung, die diagnostiziert ein Arzt. Und da gibt es verschiedene Kriterien, also es gibt da verschiedene Leitlinien und die haben bestimmte Kriterien. Und wenn du dann eine bestimmte Anzahl der Kriterien erfüllst, die sind auch genau festgelegt, dann bekommst du eine Essstörung diagnostiziert und das wird dann auch klassifiziert, also ob du jetzt beispielsweise eine Magersucht, eine Anorexie oder eine Bulimie hast. Und beim essgestörten Verhalten, da ist es so, dass du ähnliche Symptome zeigst, also beispielsweise eine lange Nahrungskarenz oder dass du ganz
was heißt das?
Fasten. Ah, okay. Intervallfasten. Also in Australien gibt's eine Association für irgendwas, das kann ich nochmal nachgucken, die klassifizieren ein essgestörtes Verhalten mit einer langen Nahrungskarenz, also Intervallfasten, Lebensmittelgruppen weglassen, beispielsweise Low Carb oder Keto oder Mikromanagement der Ernährung, Kalorien zählen. Das sagen die, das sind schon alles essgestörte Verhaltensweisen.
Ja, weil das so einfach so eine Art Zwang und wieder dieses
Kontrolle.
Tracken.
Kontrolle.
Das ist dieses genau. Tracken. Ja. Also ich meine, da genau. hast du wieder, egal ob Punkte zählen, genau. Kalorien zählen, drauf achten. Ich kenne ganz viele Leute, die schwören auf Intervallfasten. Mhm. Ich habe selber auch schon mal ausprobiert. Ich fühle mich tatsächlich fitter, aber ich kann es einfach mit meinem Lifestyle tatsächlich auch kaum irgendwie vereinbaren. Also wenn, dann müsste ich in der Früh und je nachdem, was ich in der Früh leisten muss, ich habe dann Hunger und ich brauche auch meine Energie. Und abends ist halt das Abendessen zum Beispiel mit meinem Mann das Einzige, was wir am Tag haben. Und das ist auch mir wichtig. Mhm. Also ja, ich glaube, es gibt prinzipiell nie ein richtig oder falsch. Also für viele funktioniert das. Ich glaube auch, das ist, also wie du auch schon sagst, Antonie, ist das natürlich irgendwie eine Art essgestörtes Verhalten? Also ich weiß, ich will es eigentlich gar nicht so betiteln oder ich kann es halt so nicht betiteln, weil ich da nicht irgendwie...
Wir sind keine Experten,
weißt du, wie ich meine?
Mir ist es jetzt gerade wieder eingefallen, das ist die National Eating Disorders Collaboration in Australien und die macht da diese Unterscheidung und ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen.
Nee, alles gut. Ich finde das gut, dass du es gesagt hast. Nur ein Punkt ist es ja, ich meine, es gibt ja eben diese verschiedenen Arten, die auch anerkannt sind, gerade bei Essstörungen wie Bulimie oder Magersucht und auch Binge-Eating. Ich glaube, Binge-Eating zählt ja auch dazu als anerkannte Essstörung. Aber wie schaut es denn da mit emotionalen Essen aus?
Das fehlt mir zum Beispiel. Also ich habe Maria Sanchez vor 2 Jahren kennengelernt und ihr Konzept vom emotionalen Essen. Und da habe ich mich halt abgeholt gefühlt. Ich habe erst das erste Mal richtig verstanden, was ist überhaupt all die Jahre mit mir passiert? Was ist da los? Und das hat mir jetzt auch auf meinem Weg von der Heilung der Essstörung einfach mega gefehlt. Ich habe mich da null abgeholt gefühlt bei Binge-Eating. Das bin ich nicht. Und vielleicht irgendwann mal in meiner Jugend. Aber heutzutage würde ich das einfach nicht mehr so sehen. Und mir fehlt da einfach die Klassifizierung. Ich frage mich da auch einfach, kann das daran liegen, dass so viele Ärzte dicke Menschen ja auch einfach wieder wegschicken, weil sie einfach immer automatisch sagen, ja, nehmen Sie ab, machen Sie mehr Sport und aufgrund dieser strukturellen Diskriminierung gar nicht mehr wahrnehmen, was dicken Menschen eigentlich wirklich fehlt und deswegen sowas dann gar nicht so gut erforscht ist. Das ist so das, was ich in meiner kleinen Welt mir oft denke.
Es ist die Frage, also Binge-Eating wird ab und zu nicht als Essstörung klassifiziert und ab und zu doch. Also da gibt's schon auch Unterschiede oder die Experten, die streiten sich da.
Aber was gibt's denn dann für dicke Menschen, wenn sie jetzt, also klar, dicke Menschen können auch eine Bulimie haben, eine Anorexie, auch eine Magersucht, ne? Mhm.
Und genau. Also beim Binge-Eating, das kennzeichnet sich ja durch regelmäßig auftretende Essanfälle und im Gegensatz zum Beispiel jetzt zur Bulimie werden diese Essanfälle dann nicht mit gewichtsregulierenden Methoden in Anführungszeichen bereinigt. Und ich glaube halt, dass, also ich persönlich glaube, dass Binge-Eating im Prinzip einfach eine Folge von Diäten ist. Mhm. Also dass du durch diese Restriktion passiert ja im Körper ganz viel. Mhm. Ja, also dein Körper, der zwingt dich ja sozusagen zum Essen. Der schickt da Hungerhormone los, der schickt Signale ans Gehirn. Das Essen schmeckt besser, das Essen riecht besser, das Essen ist viel verlockender auch. Und es ist halt oft so, wenn jemand sich die uneingeschränkte Erlaubnis gibt zu essen, also mit intuitiver Ernährung beginnt oder mit Health at Every Size, dann verschwinden auch ganz oft diese Binge-Eating-Episoden. Und da denke ich mir halt schon, ist es jetzt eine wirkliche Essstörung oder ist es einfach eine Folge der Restriktion?
Mhm. Ja klar, weil man verbietet sich ja schließlich in der klassischen Diät, du verbietest dir natürlich das und das zu essen. Und ich meine, wir alle haben schon erlebt, du wirst dann genau das essen, was natürlich du dir verbietest. Ja. Und ja.
Also ich muss sagen, ich habe das ja auch ab einem gewissen Punkt aufgehört. Ich habe kein Essen mehr in meinem Leben, wovor ich Angst habe, was ich aus Prinzip nicht mehr esse. Oder ich kontrolliere auch mein Gewicht wie früher nicht mehr auf der Waage oder so. Mhm. Und seitdem ich das alles nicht mehr mache, habe ich ein ganz anderes Verhältnis zum Essen. Ich habe keine Angst mehr. Ich habe aber auch ganz andere Portionsgrößen. Ich reflektiere das viel besser. Mhm. Und Lebensmittel sind für mich was ganz anderes, als es früher immer war. Und ich wünschte mir einfach, ich hätte es früher einfach schon ganz anders gelernt. Also ich wünschte mir, ich hätte früher schon gelernt, mit meinen Gefühlen anders umzugehen und einfach eine gesunde Beziehung zu mir, zu meinem Selbstbewusstsein, zu meinem Körper, zu so vielen Dingen aufzubauen. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Und es gibt ja auch was ganz Spannendes, darüber bin ich jetzt gestolpert, da hast du auch drüber berichtet, lieber Anthony. Der Unterschied zwischen Anorexie und einer atypischen Anorexie ist eigentlich nur die Fettphobie. Kannst du das genauer erklären? Das finde ich total krass.
Richtig. Also bei einer Anorexie, die auch Magersucht heißt, die ist dadurch gekennzeichnet, dass du eine sehr ausgeprägte Kontrolle der Nahrungsaufnahme hast, also durch Hungern, Sport und indem du bestimmte Lebensmittel weglässt, und du hast ein in der Regel sehr gestörtes Körperbild. Also selbst wenn jemand sehr, sehr, sehr dünn schon ist in der Magersucht, findet sich dann immer noch zu dick und du hast auch extreme Angst zuzunehmen. Und bei einer Magersucht ist es auch ganz problematisch, dass es sehr oft zu Mangelerscheinungen kommt und dann auch wirklich zu bleibenden Erkrankungen, also oder zu Schädigungen der Organe, die nicht mehr reversibel, also nicht mehr umkehrbar sind. Und die atypische Anorexie, also genau, und ein Kriterium bei der Anorexie ist ein starker Gewichtsverlust oder ein anhaltendes, sehr niedriges Gewicht. Und ich finde es nicht gut, dass überhaupt der BMI in die Klassifizierung von Essstörungen reingenommen wird, weil ich glaube, dass dadurch einfach sehr viele Essstörungen gar nicht erkannt werden. Und eine atypische Anorexie, die erfüllt alle Kriterien einer Magersucht, also die typischen Anzeichen und einen starken Gewichtsverlust, aber die Person mit einer atypischen Anorexie, die erfüllt diese Kriterien nicht vom Gewicht. Also die ist im sogenannten laut BMI Normalbereich oder sogar im Bereich Übergewicht. Mhm. Und genau, ich sehe das ab und zu auf Instagram, dass dann auch Anti-Diät-Aktivistinnen eben schreiben, sie hatten genau dieselbe Magersucht, als sie dick waren und als sie dünn waren. Mhm. Und als sie dünn waren, hat eben sich jeder um sie gesorgt. Da wurden sie ins Krankenhaus eingewiesen. Ja. Da haben sie die Behandlung bekommen, die sie dringend gebraucht haben. Krass. Und als sie dick waren und genau dieselbe Anorexie und genau dasselbe getan haben, ihre Familie belogen, sich sozial isoliert, sich nur um ihr Essverhalten, nur um ihren Körper gekümmert. Also dieses Thema Körper und Essen hat im Prinzip den allergrößten Teil ihres Lebens ausgemacht. Mhm. Da wurden sie für gefeiert. Und es kann nicht sein, dass genau dieselbe Erkrankung auf so verschiedene Weise in der Gesellschaft wahrgenommen wird und auf so verschiedene Weise dann auch ja mit den Personen umgegangen wird.
Was meinst du genau mit gefeiert? Kannst du das nochmal kurz beschreiben?
Naja, wenn ein dicker Mensch Gewicht verliert und Sport macht und wenig isst, dann sagen alle, wow, toll.
Und deswegen ist es auch wieder an dieser Stelle zu gefährlich, wenn man Gewichtsabnahmen komplementiert, weil das kann einfach so einen negativen Teufelskreis einfach eine Essstörung vertiefen, ohne dass wir das von außen irgendwie wahrnehmen können.
Ja, und das Problem ist, am Anfang von einer Essstörung, man hat ganz oft dieses Gefühl von Euphorie und Bestätigung und man findet sich selbst toll und alle anderen finden einen toll.
Oh, du siehst und, so toll aus. Mhm. Hast du abgenommen.
Oh, endlich siehst du so gut aus.
Wow.
Richtiger Glow-up, wow.
Davor sah ich so scheiße aus.
Ja, eben. Du bist ein ganz anderer Mensch. Du bist jetzt ein ganz neuer Mensch. Wow.
Weiß ich aber auch, wenn man eine neue Frisur hat, ehrlich gesagt.
Ja, aber es ist einfach mega gefährlich, weil du weißt nie, was du feierst.
Und was genau. Was
also
mit den
nicht aus jeder Diät resultiert da eine Essstörung.
Genau,
aber im Prinzip jede Essstörung hat irgendwann mal mit einer Diät angefangen.
Ja, genau.
Und das ist einfach das Gefährliche. Also ich bin ein ganz großer Verfechter der Körperneutralität. Das heißt, dass dem Körper und dem Aussehen gar kein so großer Fokus beigemessen wird und dass einfach der Wert, also der eigene Selbstwert komplett vom Aussehen entkoppelt ist. Also
absolut.
Das heißt nicht, dass man sich nicht mehr hübsch anziehen darf.
Und dass man sich nicht gut um sich kümmert.
Genau. Es kommt immer drauf an, zum Beispiel schminkst du dich oder ziehst du dich hübsch an, weil es die Gesellschaft von dir erwartet, weil du dich sonst schlecht fühlst, weil du dich sonst wertlos fühlst, oder machst du das, weil du da einfach Bock drauf hast.
Ganz genau.
Und das ist so der Unterschied.
Und könntest du auch noch einmal, du hast eben vom BMI gesprochen. Ich weiß, dass Health at Every Size da auch eine ganz bestimmte Meinung zum BMI hat, ne? Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Vielleicht magst du aber darauf eingehen.
Darf ich fluchen?
Lieber nicht. Verena, komm, du bist wieder die Großzügige, dann mach gerne.
Fluch nur drauf los, ich mach das schließlich auch. Ich schimpf hier ganz schön doll.
Der Rohrspatz hier wieder vor mir. Der kleine Rohrspatz.
Wieder. Ich nehme keinen Blatt vor Mund.
Also der BMI ist absolut kein geeigneter Indikator, um die Gesundheit eines Menschen zu bestimmen. Der BMI wurde vor 200 Jahren erfunden von einem Mathematiker und Astronomen. Und
ist ein
schon
richtiger Scheißdreck. Ja. Und was darf man dazu sagen? Er ist halt ein weißer, hetero, cis Mann gewesen. Kann man das so sagen?
Ja. Und er hat er hat Körperformen vermessen und er hat Körper sozusagen vermessen und gewogen. Mhm. Und als er den BMI aber entwickelt hat, hat er nur männliche, kaukasische, weiße Männer genommen, um diesen Standard festzulegen. Also das waren, glaube ich, Soldaten.
Auf dem ganzen Krankenkassensystem und alles. Unser ganzes
Gesundheitssystem. Ne?
Ja. Ich wusste das schon.
Das wusste ich tatsächlich nicht.
TikTok made me know.
Und genau, der war ja nicht mal Mediziner. Und der hat es überhaupt nur, also da waren schon ganz viele rassistische Komponenten dabei, natürlich. Und der war aber auch gar kein Mediziner. Also es ging ihm auch nie darum, dass man durch diesen BMI die Gesundheit von einem Menschen abbildet, sondern
das heißt, er war gar kein, ne, wie du es gerade gesagt hast, kein blöder Typ, sondern er hat für sich einfach was erarbeitet und das wurde in einem anderen Kontext gesetzt, wo es eigentlich nicht hingehört.
Genau, der wollte Bevölkerungsgruppen vergleichen.
Ah.
Der wollte mit diesem BMI Bevölkerungsgruppen vergleichen. Krass. Und ich glaube, es war in den 1920er Jahren, dass die Versicherungen darauf aufmerksam wurden und dann sich gedacht haben, oh ja, wir brauchen irgendeine Kategorisierung.
Oh, das habe ich schon mal gehört.
Genau, das Problem ist aber, dass zum Beispiel Asiaten oft unterschätzt werden. Also die haben einen BMI, also die haben ja eher einen niedrigeren BMI und dann wird oft unterschätzt, dass sie krank sind. Und bei People of Color ist es so, dass es überschätzt wird. Also People of Color, die können einen viel höheren BMI haben als Weiße und sind aber trotzdem nicht krank. Und ich möchte aber jetzt auch nochmal ganz, ganz klar sagen, vom BMI lässt sich nicht auf die Gesundheit schließen.
Ja, woran liegt das? Weil die Muskelverteilung auch anders ist, ne? Also
Nee, die allermeisten, weil das liegt daran, dass einfach das Gewicht total überschätzt wird, was die Gesundheit angeht.
Absolut.
Und die allermeisten Menschen, die sind einfach in einem BMI-Bereich oder in einem Gewichtsbereich, wo du nicht vom Gewicht auf die Gesundheit schließen kannst. Das kannst du nur, wenn du wirklich in diesem ganz, ganz argen Extremen bist. Also wenn jemand sehr, sehr, sehr dünn ist oder sehr, sehr, sehr dick.
Das sage ich auch immer. Es gibt halt keine Nuancen dazwischen. Wenn man einen Mensch auf der Straße fragt, ja, was ist ein dicker Mensch für dich? Dann sieht der da nur eine Person, die beatmet wird, die in einem Bett liegt, die sich nicht bewegen kann. Aber das sind ja auch, zum Beispiel Verena und ich zum Beispiel. Und ja, wir sind ja vital, wir können hier bis ins vierte Stockwerk laufen. Ist ja alles möglich. Und aber das wird halt gar nicht, das gibt keine Nuancen dazwischen, habe ich immer das Gefühl. Das ist das Problem. Ja. Weswegen wahrscheinlich auch Diskriminierung so entstanden. Meinst du, die Diskriminierung ging echt aufgrund des Systems los? Oder hast du für dich eine Erklärung gefunden? Kleiner Ausschweif hier, aber das interessiert mich gerade.
Also, es ist schon so, dass die Diätindustrie natürlich in den letzten 50 Jahren so richtig an Fahrt aufgenommen hat. Und wenn du halt jedem einredest, dass Dicksein was Schlechtes ist, dann hast du einen unendlichen Schatz an Neukunden. Und da ja die Diätindustrie auch die einzigste Industrie ist, die Geld damit verdient, indem sie ein Produkt anbietet, das nicht funktioniert und dann noch den Leuten einredet, dass es deren Schuld ist. Mhm. Also das ist so das eine. Aber tatsächlich die Fettphobie, die hat schon vor 200 Jahren, würde ich sagen, auch ihren Ursprung, dass sich beispielsweise die weißen Frauen, also die weißen Siedler in beispielsweise Amerika, sich von den People of Color abheben wollten. Na, also schlank sein war ein Privileg. Schlank sein war was, um sich abzugrenzen und auch ja die Wahl zu haben, hungern zu können. Weil wenn du hungerst, du kannst einfach auch zum Beispiel nicht schwer arbeiten. Mhm. Und da ging es los. Also ich kann da das Buch von Sabrina Strings empfehlen, Fearing the Black Body. Mhm. Da wird es ganz, ganz genau drin erklärt. Also kann ich sehr empfehlen, dieses Buch.
Hätten wir auch gleich mal eine Inspiration der Woche übrigens.
Genau.
Für später.
Genau.
Kleiner Teaser.
Ja, also den BMI, wie gesagt, den kannst du vergessen.
Gut zu wissen, aber schlimm, dass den dann so viele, aber du kennst ja dann auch die Argumente der Ärzte, ne? Also da, wenn das jetzt Leute hören, die da so sehr drauf schwören und da, ne, die damit arbeiten und so, was, also die fühlen sich wahrscheinlich jetzt mega vor den Kopf gestoßen, oder? Da hast du bestimmt auch mit zu tun, oder?
Ja, das Problem ist halt, ich glaube halt, dass wir nur wirklich was gegen Fettphobie in unserer Gesellschaft machen können, wenn wir das Gesundheitssystem auch auf unsere Seite ziehen, also auf die Anti-Diät-Seite.
Verena, wir haben viel zu tun. Ich merke keinen Druck auf meinen Schultern.
Ja. Nee, alleine schon. Also mir geht es ja tatsächlich da einfach schon alleine was. Es ist noch so viel zu tun, gerade auch was das Thema Lipödem angeht. Ne?
Mega.
Also ich habe ja Lipödem.
Ja, sag mal bitte die Kosten.
Ich war Arzt und ich habe, also erstmal wurde das 12 Jahre lang nicht diagnostiziert und alle sagen, ich bin zu fett, ich soll doch einfach weniger essen. Essen Sie weniger Kohlenhydrate am Abend, ab 18 Uhr nichts mehr essen.
Mehr Sport machen.
Generell, ich kenne die andere Diät und machen Sie doch das und das und das. Ich habe, wie gesagt, alles gemacht. Meine Beine sind trotzdem eigentlich immer dick geblieben. Und also ich meine, ich bin jetzt vor 2 Jahren wurde das dann diagnostiziert. Endlich. Und ja, und ich habe jetzt Stadium 2, Typ 4 oder so. Mhm. Und dann gibt es ja nur noch das letzte Stadium, was ja schon eigentlich fast Elefantitis ist.
Ja.
Und nur wenn du Stadium oder den Typ 3 hast, ich weiß jetzt nicht, was da Typ und Stadium ist.
Allein auch das Wording wieder, könnte ich mich übergehen. Entschuldigung.
Ja.
Da wird
ja
mir schlecht. Elefantitis, also hallo?
Ja.
Also,
es heißt Elefantitis, tatsächlich. Also
das Wording, das die deutsche Sprache wieder, ne?
Ja.
Kann man da irgendwie was machen, was nicht so, ne?
Ich glaube, das hat sich tatsächlich jetzt einfach echt leider ein bisschen eingedeutscht. Da müsste man generell halt mal was machen. Aber um das Thema zurückzukommen. Die Krankenkasse übernimmt das nicht. Also ich könnte natürlich da etliche Anträge stellen, müsste.
Mit psychologisches Verfahren.
Ja, aber das fällt bei mir jetzt tatsächlich ja nicht rein.
Mhm.
Es ist ja eigentlich nur dann letztendlich der gesundheitliche Aspekt, weil natürlich Lipödem
tut auch weh, ne?
Ja, bei mir jetzt nicht extrem. Ich mache aber auch sehr viel Sport. Mhm. Man kann damit ein bisschen entgegenwirken. Man kann natürlich auch Massagen, also Lymphdrainagen machen, Kompressionen tragen. Es gibt viele Frauen, die kommen gar nicht in ihre Kompression rein, weil die nur einen extremen Berührungsschmerz haben. Mhm. Das waren übrigens ganz viele Argumente früher von Ärzten. Die haben mich angefasst am Oberschenkel. Wenn denen das nicht wehtut, dann haben sie kein Lipödem. Und es gibt Leute, Patienten mit Lipödem, die haben keine Berührungsschmerzen. Ich kann, also wie gesagt, ich schaue halt, dass ich sehr viel in Bewegung bleibe, mich sehr viel Faszienrollen, hilft mir sehr auch beim, es ist super schmerzhaft. Mhm. Meistens sind eigentlich nur Frauen von Lipödem betroffen.
Ich vermute echt wegen der Pille, nur mal so by the way. Wüsste ich gerne,
könnte
so
ein Auslöser sein, ist aber vorstellen. Nicht erforscht.
Ja, müsste mal bitte.
Das gab es ja auch schon lange, also Lipödem gab es ja auch schon in Zeiten vor der Pille.
Bist du ganz sicher?
Ja, das gibt es nicht erst seit den 50er Jahren.
Sicher?
Kann halt gut sein, dass die Pille da wirklich ein Trigger ist. Einfluss ist ein Trigger. Hat.
Ja. Also es hat einfach nur
hormonelle. So, aber jetzt nochmal zu den Kosten bitte.
Also ich hätte 70.000 Euro bezahlen müssen.
Aus eigener Tasche.
Aus eigener Tasche für 7 Operationen.
Ich hab 7 noch, Operationen.
Ich habe noch nie eigentlich wirklich öffentlich darüber gesprochen. Okay,
für ist das für dich in Ordnung?
Ja, ja, klar. Und ich habe es nicht gemacht, weil ich dachte, letztes Jahr wird ein erfolgreiches, gutes Jahr unter anderem. Und ich wollte ja eigentlich noch viel reisen und dies und das. Aber dann kam Covid-19 und hat mir einen Strich persönlich da auch durch die Rechnung gemacht mit meinen ganzen Plänen. Aber whatever, dafür sind andere tolle Sachen entstanden. Und ja, habe mich erstmal dagegen entschieden. Weil es jetzt nicht im Moment zwingend notwendig ist, obwohl da natürlich sehr viel reingesprochen wurde von wegen, ja, wenn du schwanger werden solltest, dann wird das explodieren und dann wird das nochmal mehr. Und was mich persönlich dann auch echt beschäftigt, Ende vom Lied ist, ich habe mich jetzt vorerst gegen die Operation entschieden. Ich würde sie aber nicht ausschließen.
Natürlich, ja.
Also wenn ich wirklich Probleme bekommen sollte, dass ich wirklich Schmerzen in meinen Beinen habe, extreme Berührungsschmerzen oder dass ich irgendwie eingeschränkt werden könnte. Ich versuche da tatsächlich jetzt schon entgegenzuwirken, ich habe es aber eigentlich nicht wirklich in der Hand. Ne? Also ich kann nur das ein bisschen unterstützen, sagen wir mal so. Dann würde ich mich natürlich auch operieren lassen. Es hat auch eine finanzielle Sache.
Es muss halt wirklich,
Sache,
ne, was wir gerade schon festgestellt haben, viel getan werden, dass da auch bei den Ärzten, ne, weil wie du schon gesagt hast, bei den Ärzten, was ich eben ja auch schon meinte, Krankheiten von dicken Menschen werden stark unterschätzt, weil die Ärzte sie vor Ort nicht wahrnehmen, weil immer weggeschickt wird und gesagt wird, mach mehr Sport, isst anders. Und dadurch bleibt einfach super viel unentdeckt, unerforscht und dann wird auch sowas unerforscht und deswegen wird dann sowas nicht übernommen, obwohl das ja schon sehr wichtig ist. Und wenn man nicht gerade so selbstbewusst ist wie du, das hast du dir auch erarbeitet, würde ich mal sagen.
Ja,
ne?
Hat lange gedauert, also gerade mit meinen Beinen und so, ne? Das war schon echt.
Wie oft man da einfach diskriminiert wird, aufgrund der Statur.
Leute angesprochen, so, hast du kein Spiegel? Also draußen, ein alter Mann kam zu mir in der Fußgängerzone in München und meinte, haben Sie kein Spiegel zu Hause? Weil ich so ein bisschen kürzeres Kleid angehabt habe. Wow. Also super unverschämt. Ich wusste, bin in die Uni gegangen, habe krass geheult, habe das erst danach so wirklich gecheckt, weil ich bin eigentlich recht schlagfertig dann in dem Fall, aber da war ich so perplex, da konnte ich nichts mehr dazu sagen.
Aber das ist auch so übergriffig. Das ist so... Ich finde das so, das macht mich so traurig.
Voll,
so
also ich gehe doch auch nicht draußen zu jemand hin und sage, sorry, du siehst scheiße aus.
Ja, aber die Leute denken halt, bei Dicken haben sie halt einen Freifahrtschein, weil die halt so das niedrig. Aber so ist das ja auch in Filmen und so immer dargestellt. Bei Dicken darfst du alles machen. Du bist da so der Spielplatz für alle Feindseligkeiten, die es so weggibt. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir hier auch diesen Podcast machen, darüber sprechen, darüber aufklären. Und
Tabuthemen brechen.
Ja, Tabuthemen brechen, kein Blatt vor den Mund nehmen. Kommen wir nochmal zu dem Thema Auslöser für Essstörung. Also da gibt es ja einige Faktoren, sowas wie biologische, individuelle und soziostrukturelle Faktoren. Hast du da noch ein paar Ideen, Auslöser von Essstörung?
Ja, kriegst du gleich. Ich würde gerne noch was zum Gesundheitswesen sagen. Und zwar, ich glaube schon, dass so langsam ein Umdenken passiert. Und Kanada hat da eine totale Vorreiterrolle, weil in Kanada, also die Kanadier, die sind uns wirklich ein gutes Stück voraus. Dort wurde im August eine Richtlinie im Canadian Medical Association Journal publiziert und das mahnt gewichtsbedingtes Stigma gegen Patienten im Gesundheitssystem ab. Also die holen da gerade wirklich die Ärzte ins Boot, weil es ist einfach ein großes Problem. Dicke Menschen werden beim Arzt anders behandelt.
Ja.
Die werden ganz oft weggeschickt mit, ja, jetzt nehmen Sie doch erstmal ab. Ne? Ein dicker Mensch kommt mit Knieschmerzen zum Arzt. Dann heißt es ja, nehmen Sie doch erstmal ab. Und die werden dann einfach ganz anders behandelt als ein schlanker Mensch. Mhm. Weil da wird dann eine Bildgebung gemacht. Da wird geguckt, wo die Ursache ist. Und viele dicken Menschen, die wollen ja gar nicht zum Arzt gehen, weil die wissen, sie werden dort stigmatisiert, sie werden dort diskriminiert, sie werden dort mit Vorurteilen, ihnen begegnen dort Vorurteile und dann schreiten einfach die Erkrankungen auch häufig einfach schon fort und dann gehen die mit einer Erkrankung zum Arzt, die schon viel schwerwiegender ist. Also es ist ein ganz, ganz großes Problem und ich hoffe wirklich, dass da ein Umdenken erfolgt. Wie gesagt, Kanada macht's vor. Das ist wirklich mal was wir nachmachen könnten.
Und hast du eine Idee, wie man da rangehen könnte? Wen müsste da mal, hast du dich schon damit beschäftigt, wen man hier in Deutschland ins Boot holen müsste, dass da, also, wir haben ja schon Respect My Size an Start gebracht. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die Politik das, also mein Traum wäre ja ehrlich gewesen, dass Angela Merkel darüber spricht und das vielleicht mal jetzt, also ihr mögt jetzt vielleicht lachen,
die
aber
hatte
ich finde,
2020 andere Probleme tatsächlich als jetzt. Also ich muss
wir haben Respect My Size gemacht und wenn ich mir da Ziele, also wenn ich mir ein Ziel gewünscht hätte, dann hätte ich schon mir gewünscht, dass Angela das irgendwie so ein bisschen wahrnimmt. Und das mal
voll
mitgibt.
Also man könnte natürlich darauf ansprechen, aber ich denke, durch diese ganze Pandemie hat die andere Sache was zu tun und der Fokus liegt doch woanders und das nehme ich der Angel tatsächlich in der Hinsicht
auch nicht. Ich nehme dir gar nichts böse, die macht das ganz wunderbar, also auch wenn das andere anderes sehen. Wie gesagt, ich hätte es mir nur gewünscht, dass das auch in der Politik gesehen wird und da auch drüber gesprochen und nachgedacht wird, weil ich finde auch, dass es ein Gesetz geben darf, das sagt, dass Menschen aufgrund der Statur nicht mehr diskriminiert werden dürfen. Das ist mir eine Herzensangelegenheit.
Nicht nur dir, bin ich auch all in.
Und deswegen finde ich, dass so eine Angie das auch wissen darf, dass wir das gemacht haben und dass es da eine Bewegung in Deutschland gibt, die sagt, hey, hört bitte auf zu diskriminieren, weil das findet statt.
Mal sehen, was 2021 noch alles
für uns bereit
für hat. Uns hier auf Lager
vielleicht
hat.
Vielleicht hört sie rein, schreibt gerne mal bei Instagram, wir zu erreichen.
Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir alle zusammen
laut werden
und zusammen helfen und zusammen stehen.
Ja.
Und ich habe mir wirklich auf die Fahne geschrieben, ich möchte so diese Verbindung zwischen Gesundheit und Gewicht einfach in den Köpfen von den Menschen lösen.
Mhm.
Dass da einfach Platz für neue Ideen ist.
Und auch, dass mentale Gesundheit in den Fokus gerückt wird. Ne?
Genau,
weil Diskriminierung schadet der mentalen Gesundheit so sehr, dass das so viel Stress auslöst, dass man eigentlich auch schon gar nicht körperlich gesund sein kann, weil da so viel passiert. Aber das ist ganz, also es war mir ja auch lange nicht bewusst, wie sehr das Bewusstsein, das Denken Einfluss auf unseren Körper hat. War mir lange nicht bewusst.
Ja, und vor allem, da kommen wir tatsächlich, da liegt es ja auch dran. Also gerade mit unserer mentalen und physischen Gesundheit und Diskriminierung etc., weil ich letztendlich, eine Essstörung hat halt einfach nur mal verschiedene Auslöser, wie die biologischen Faktoren, sprich Frauen sind öfters anfälliger für Essstörungen als Männer, dann individuelle Faktoren wie niedriges Selbstbewusstsein, Perfektionismus, der Druck, schlank zu sein, oder auch natürlich dann diese soziokulturellen Faktoren, dass in Industrieländern einfach nur ein vorherrschendes Schönheitsideal herrscht. Also ich meine, wir kennen das alle hier, Silicon Valley, USA, gerade auch LA, die Stadt der Schönen und der Reichen, alle blond, alle Riesenbrüste gefühlt. Und dann hast du aber versus hier Afrika, wo Frauen, die dicker sind, einfach wo als wohlhabend und als schön gelten und die teilweise dann eben auch gemästet werden oder gefüttert mit Kamelmilch, weil es halt einfach, es steht halt einfach für Reichtum und für Wohlstand sozusagen, ne?
Genau, wir sind mit der Stigmatisierung und den Vorurteilen einfach total schon bei diesen soziokulturellen Ursachen, die Verena gerade angesprochen hat, durch dieses extrem schlanke Schönheitsideal, das wir haben und auch jetzt durch beispielsweise die Werbung, durch die sozialen Netzwerke, durch Model-Casting-Shows, das steigert gerade bei Heranwachsenden. Also wenn ich mir halt überlege als Teenager, wie viel Unsicherheiten man da hat und dann sieht man das alles, das steigert einfach die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und mit dem eigenen Leben auch. Und dann hast du halt wieder durch diesen Vergleich bekommst du dann wieder ein negativeres Körperbild und dann hast du ja wieder die negativen Kommentare aus deinem Umfeld und die positiven Kommentare, ne, wenn du schlank bist, wenn du abnimmst. Und Mobbing zum Beispiel beeinträchtigt ganz, ganz arg das Selbstwertgefühl und oft sind dann halt auch gerade Menschen für eine Essstörung anfälliger, die auch so diesen Wunsch haben, perfekt zu sein und den Wunsch haben, dazuzugehören. Und das ist auch dann wieder so eine Selbstwertsache.
Mhm. Und noch so eine Sache, die mir ganz wichtig ist, ne, weil immer wieder gesagt wird, ja, ihr Plus-Size-Blogger, ihr glorifiziert ja auch Übergewicht. Wenn man sich das, die Statistiken anguckt, dann sieht man das in den letzten 60 Jahren, also seitdem die Industrie einfach immer mehr fertige Lebensmittel auf den Markt bringt, sich weniger bewegt wird, mehr gearbeitet wird, körperlich weniger gearbeitet wird, seitdem nehmen die Menschen halt zu. Und das hat nichts mit Plus-Size-Bloggern und anderen Sehgewohnheiten zu tun.
Aber selbst das ist Quatsch, weil wir hatten auch, also das ist nicht alles in den letzten 50 Jahren passiert. Also das Automobil gibt's nicht erst seit 1970 und Waschmaschinen und sowas auch nicht. Also ich dachte, also das ist jetzt so eine These von mir, ich dachte früher immer, wir leben in einer toxischen Umwelt, weil es so viele, in Anführungszeichen, ungesunde Lebensmittel gibt. Also ich teile ja überhaupt nicht mehr Lebensmittel in gesund und ungesund ein, weil das einfach so einen moralischen Beigeschmack hat. Mhm. Aber ich dachte früher, wir leben in einer toxischen Umwelt, weil es in Anführungszeichen ungesunde Lebensmittel gibt. Mittlerweile glaube ich, wir leben in einer toxischen Umwelt, weil es Gewichtsstigmatisierung gibt. Ich glaube, dass die Stigmatisierung, die Diskriminierung, die Vergleiche, das hat alles in den letzten 50 Jahren zugenommen.
Ja, das
die
auch.
Diätindustrie, die hat Fahrt aufgenommen.
Ja, das stimmt.
Auch
sagen wir so, alles bedingt sich. Ich glaube,
oder beispielsweise
von allem etwas.
Beispielsweise das emotionale Essen, das war völlig in Ordnung bis in die, ich glaube, es war Anfang der 1970er. Und da hat, ich weiß jetzt den Namen nicht, die Frau, die Weight Watchers erfunden hat, die hat emotionales Essen zu etwas moralisch Verwerflichem gemacht.
Mhm. Oh, da gibt es auch einen ganz tollen Film übrigens dazu. Ja, den Baptiste, hier.
Dietland. Ach, Dietland, ja.
Dietland. Ein richtig guter, da gibt's eine Serie, kommt, glaube ich, auf
Amazon Prime.
Gibt's auch ein Buch, das habe ich auch gelesen auf Englisch. Ganz, ganz toll, ganz tolle Schauspielerin. Und da geht's tatsächlich, also ich glaube, es könnte ein auf Weight Watchers anspielen, diese ganze Story dahinter. Muss aber nicht. Hier auch wieder gefährliches Halbwissen, Freunde. Aber guter Film, kann ich sehr empfehlen. Also wirklich ganz, 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 ganz toll. Und da sieht man auch, wie diese Frau sich wirklich, dieses junge Mädchen sich immer wieder mit Umwelteinflüssen und das gesagt bekommt. Gerade da wieder Männer, Riesenthema. Ärzte und du bist nur schön und dann und dann die ganze mentale
Gesundheit. Wo wir
nochmal
bei Ärzten sind, darf ich kurz reingreifen?
Ja, natürlich.
Was ich sehr spannend finde, das war mir nie bewusst, als ich da mal wirklich mit einer Freundin, die Ärztin ist, drüber gesprochen habe. Ich so, sag mal, wie sehr kennst du dich eigentlich mit Ernährung aus? Wie viel habt ihr davon eigentlich im Studium? Ja, ratet mal.
Nichts.
Ja. Ärzte kennen oder haben, wenn sie sich nicht extra bewusst fortbilden, keinen großen Wissenshintergrund beim Thema Ernährung, empfehlen aber jedem dicken Menschen, sich so und so zu ernähren. Also das finde ich total gefährlich, grenzüberschreitend und anmaßend.
Also ich glaube, also soweit ich das jetzt weiß, meine Freundin hier ist ja jetzt Ärztin, hat ja auch studiert, die haben das Thema Ernährung schon durchgemacht, aber ich glaube nicht sehr intensiv.
Das ist es halt.
Nur sie beschäftigt sich halt intensiv damit, also auch in der Doktorarbeit, also Ernährung, also jetzt nicht in Form von Diäten, aber ich weiß, also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich kann das
Antonie,
nicht.
Da hast du, glaube ich, noch
Du kannst es bestimmt Ahnung, besser ne? sagen, Antonie, als ich. Ich weiß nur, sie hat sich mit dem Thema beschäftigt, ich weiß aber nicht, inwieweit oder wie tief. Deshalb.
Und sie interessiert sich auch persönlich.
Ja, also ich glaube, dass man jetzt sagen kann, da kommt überhaupt nichts diesbezüglich. Das
habe ich ja nicht gesagt. Ich habe gesagt, sehr wenig.
Okay, ich will nur.
Ich habe nichts gesagt. Also bei mir ist es so, meine früheren Klassenkameraden, die jetzt Medizin studiert haben, die haben gemeint, sie haben im Prinzip nicht viel bis nichts, weil es halt immer so der Vergleich war, ne? Ich Ernährungswissenschaftlerin, sie Medizin. Und es ist, glaube ich, vorgesehen, dass du dich autodidaktisch da weiterbildest. Mhm. Ich denke, es kommt halt auch vielleicht auf die Uni an, wenn du jetzt einen Professor hast, der sich halt für Ernährung interessiert und dass da vielleicht dann auch ein bisschen was angeboten wird, was du dann belegen kannst. Mhm. Aber Ernährung ist kein großes Modul im Medizinstudium.
Und ich finde halt, das wäre so wichtig. Das ist genauso wie in der Schule. Also ich fände es super, weil alle sagen immer, das liegt ja bei den Eltern. Ja, aber wenn die ein essgestörtes Verhalten halt schon mitbringen, ohne das zu wissen, ohne das aufgearbeitet zu haben, dann geben die das halt schon mit. Und wie gesagt, ne, viele sind, glaube ich, so groß geworden. Und ich fände es schon gut, wenn da einfach mal wirklich eine einheitliche Fortbildung.
Ja, ich glaube, es kommt Kindern natürlich dann auch an, wo du dein PJ machst, dein praktisches
alles.
Jahr und
ja,
so.
Natürlich.
Und, wo du dich selber dann schon siehst, in welche Richtung du gehen willst. Die einen gehen in die Derma, die andere wollen wirklich dann in die Chirurgie. Und
aber ich sag mal so, wenn ich jetzt, ich würde mir einfach wünschen, dass jeder Hausarzt Lipödem kennt, PCO, Insulinresistenz und einen wirklich dann wenigstens richtig verweisen kann. Also, dass sie dann auch nicht einfach so sagen, ja, mach mal die Diät, weil wie oft sind mir schon Shakes, also ich habe beim Hausarzt Shakes empfohlen bekommen, die mich ja theoretisch in einer Essstörung weiter triggern würden. Und beim Arzt sollst du dich ja auch sicher fühlen und dem vertrauen. Und wie gesagt, da würde ich mir einfach wünschen, dass da grundlegend mehr Wissen.
Ja, ich finde da tatsächlich immer diese Empfehlung von den Leitprodukten ganz schlimm. Denn ich glaube, die Leitprodukte, alles was so Aspartam, Süßersatzmittel, was das mit unserem Insulinspiegel macht, das glaube ich auch nochmal eine Wissenschaft für sich, vor allem auch, glaube ich, vom Kopf her, weil man ja automatisch denkt, oh, das ist eine Scheibe vom Leitkäse, dann kann ich ja zwei Scheiben davon essen, obwohl eine Scheibe von dem Vollfettkäse erstens für dich besser ist, wahrscheinlich von der Gesundheit.
Antoni sagt bestimmt gleich, es gibt wieder kein besser und schlechter.
Ja, klar. Ich kann halt jetzt nur noch von mir sprechen.
Wie gesagt, wir sind ja keine Experten. Deswegen haben wir ja dich.
Ich würde Verena da zustimmen. Ja. Also es ist schon so, dass der Körper eine somatische Intelligenz hat. Also du kannst den nicht austricksen. Genau. Der ist einfach so viel schlauer als du. Und wenn du eine Scheibe Leitkäse isst und dir das nicht wirklich schmeckt und du das halt nur machst, weil du auf Diät bist, dann hast du erstens wieder diesen Restriktionsgedanken. Mhm. Und selbst wenn du diesen Restriktionsgedanken nur im Kopf hast, dein Körper reagiert darauf, als wäre es eine körperliche Restriktion, als wäre es eine Hungersnot.
Ja.
Und also mir schmeckt zum Beispiel Leitkäse nicht. Und ich würde das auch empfehlen, den Vollfettkäse und dann eine Scheibe und die dann so richtig genießen.
Macht doch mehr satt, ne?
Genau, es macht mehr satt, es befriedigt mehr, der Körper lässt sich eh nicht austricksen. Und nochmal zu dem gesund und ungesund. Mhm. Es gibt selbstverständlich Lebensmittel, es gibt Lebensmittel, die haben ganz unterschiedliche Wirkungen auf den Körper. Das will ich auch nicht abstreiten. Es gibt Lebensmittel, die sind sehr nährstoffreich, es gibt Lebensmittel, die sind eher energiereich. Das kannst du natürlich zum Anlass nehmen, die dann in gesund und ungesund einzuteilen. Das Problem ist aber, dass wir damit eine moralische Wertung reinnehmen. Also wir benutzen ja die Worte gesund und ungesund nicht neutral.
Ne? Okay, also siehst du dann jetzt diesen neuen Nutri-Score?
Oh, grauenvoll.
Okay, weil der ist ja tatsächlich, der soll ja genau das machen. Also Lebensmittel in ungesund und gesund einordnen.
Ja, und dann hast du da eine Pizza mit B in grün und ich so, sorry, aber das kann nicht gesund sein. Also sind wir mal ehrlich.
Nee, also ich halte davon gar nichts.
Sorry, aber an sich ist, glaube ich, eine Pizza, wenn da B ist. Ist ja, ich glaube, es kommt auf die Pizza
an. Es kommt auch aufs Maß an.
Ja, ich
kann mir Sachen, über die wir reden, es kommt immer aufs Maß an.
Ja, also ich meine, das ist jetzt natürlich, es hat halt viel Kalorien, aber kann ich anhand von der Kalorienzahl sagen, dass es ungesund und gesund ist? Weil eine Avocado hat auch viel Kalorien und es sind gute Fette.
Ja, genau. Und du musst dir halt auch immer überlegen, was ist gesund und was ist ungesund? Das ist ja für jeden Menschen in jeder Situation, in jeder Minute des Tages anders. Überleg mal, wenn du jetzt beispielsweise morgens, ich saß jetzt den ganzen Morgen hier am Schreibtisch, ja, ich nehme jetzt mit euch den Podcast auf, ich habe mich heute noch nicht so viel bewegt. Ich werde jetzt sicher kein riesen Mittagessen essen, weil ich darauf auch gar keinen Hunger habe, weil ich einfach heute noch gar nicht viel Energie, also körperliche Energie aufwenden musste. Wenn jetzt aber jemand beispielsweise den ganzen Vormittag gewandert ist oder sich schwer körperlich betätigt hat, ja, ich esse jetzt vielleicht einen Salat heute Mittag, ich weiß es noch nicht. Aber wenn ich dem jetzt einen Salat auftisch, ja, der hustet doch da mit dem hohlen Zahn. Das ist ja in dem Moment nicht gesund für ihn, wenn der nichts Ordentliches zu essen bekommt.
Ja, dann also ist halt auch wieder die Sache, was ist ordentlich, was ist nicht ordentlich. Ne?
Genau, das ist einfach so unsinnig, da auch so eine allgemeine Empfehlung zu geben, weil es einfach jede Minute bei jedem Menschen jeden Tag anders ist. Und als intuitiver Esser, du hast einfach nicht diese Restriktion, du hast nicht diese Angst sozusagen, dass morgen die Pizza nicht mehr da ist und deshalb musst du die jetzt reinstopfen, sondern du bist total entspannt, du setzt dich mit der Pizza hin, du kannst den Geruch genießen und dann isst du ein Stück und danach fragst du dich, okay, habe ich jetzt noch Hunger, dann isst du das nächste und dann isst du einfach so lang, bis du satt bist. Und wenn es dann mal viel war, ja, also das passiert auch intuitiven Essern, dass man dann mal so viel isst, dass der Bauch spannt, ne, dass es mal zu viel war, dann machst du dich aber nicht fertig, sondern dann hackst du das einfach ab, weil du jede Mahlzeit als eigenes Ereignis siehst und dann passiert es ganz automatisch, dass du dann beispielsweise abends oder am nächsten Tag etwas weniger isst. Also das gleicht sich ganz automatisch aus. Wenn du das aber, ja.
Also einfach aufs Bauchgefühl hören. Wenn ich das mal so kurz und knapp zusammenfassen darf, hör einfach auf dein Bauchgefühl, was der Körper dir sagt. Und
aber das muss man ja auch teilweise lernen, weil gerade wenn du aus einer Essstörung kommst, dann hast du das noch nicht.
Ja.
Und was ich jetzt noch abschließend sagen möchte, was ich sehr wichtig finde, wenn man sich jetzt getriggert fühlt im Podcast oder das Gefühl hat, krass, ich bringe ganz viel mit, was eine Essstörung oder ein essgestörtes Verhalten mit sich ziehen kann, dann sollte man sich auf jeden Fall wirklich Hilfe holen bei Experten, die sich auf Essstörungen spezialisiert haben, auch vielleicht auch mal in die Klinik gehen und da auch mal Zeit sich dem widmen und mal in sich hineinhören, eine Therapie machen. Also wie gesagt, ich habe eine Traumatherapie gemacht, ich habe mir auch Thema beim Hilfe-Essstörung geholt und bin da, glaube ich, jetzt auf einem ganz guten Weg und kann das nur jedem empfehlen, sich da auch wirklich Unterstützung zu holen von einem Experten.
Sehe ich genauso.
Ja, vor allem nicht erst, Also viele, viele Menschen in der Essstörung, die glauben immer, sie müssen erst an den Punkt kommen, an dem sie krank genug sind, um dann sozusagen Hilfe verdient zu haben.
Genau.
Und das ist einfach nicht so.
Nee,
ja, weil man halt oft einfach nicht.
Das ist das Warnsignal hier. Dieser Podcast ist jetzt das Warnsignal.
Genau. Also gerade jemand, der das Gefühl hat, ich habe keine Hilfe verdient oder ich bin nicht krank genug, das ist genau der Punkt, wo du dir Hilfe holen solltest. Und du bist immer, also jeder Mensch ist wertvoll und du hast immer Hilfe verdient und du musst da nichts dafür tun, um wertvoll zu sein. Du darfst einfach nur da sein, egal ob du jetzt dick bist oder dünn bist oder was auch immer. Einfach nur, weil du da bist, bist du wertvoll.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Und ich würde sagen, mit diesem wunderbaren Satz beenden wir jetzt auch unser wunderbares Gespräch. Wir haben noch den Hater-Kommentar der Woche und danach auch noch die Inspiration der Woche. Und meine liebe Antoni, hast du denn irgendwie einen blöden Kommentar, mit dem du immer wieder zu tun hast?
Ja, das ist einfach dieses, jetzt stelle ich doch nicht so an, jetzt ess halt mal ein bisschen weniger, ne? Ja, es macht doch mal ein bisschen mehr Sport.
Ja, same, habe ich auch
Kennen wir
viel.
Alle,
auch ganz viel.
Genau, du bist so eine faule.
Ja. Du bist nicht willensstark.
Ist mal Salat.
Und ich glaube, in dieser Folge, ich glaube, diese Folge beantwortet so ziemlich, dass Essen, Ernährung, Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme sehr viel komplexer ist als reiß dich zusammen, stell dich nicht so an. Und da liegen oft ganz tiefe psychologische Faktoren hinter und da brauchen Menschen teilweise auch Hilfe. Und das ist keine Schwäche, sondern das ist menschlich.
Das stimmt. Und weil wir natürlich immer auch von was Negativen auch wieder auf was Positives wollen, von der Inspiration der Woche, dazu kommen wir nämlich jetzt, meine liebe Antoni, da möchten wir nämlich heute dann deinen Account vorstellen.
Ach, das ist aber schön, das freut mich
sehr. Du bist
sehr.
Die Inspiration der Woche. Dein Instagram-Account ist nochmal, bitte nenn ihn doch nochmal.
@DrAntoniPost.
Wunderbar.
Du hast richtig, richtig schöne Beiträge, die gut inspirieren, die schön aufklären.
Die man auch immer sharen kann. Ne?
Ja, die man richtig super teilen kann. Diese ganzen Kreisdiagramme und Infos und Zahlen und Daten und Fakten, die finde ich einfach nur super. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und dann würde ich sagen, packen wir es alle an und gucken, dass hier mal in den nächsten Jahren auch ordentlich was passiert.
Das stimmt.
Ne?
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei war. Ich könnte jetzt auch noch stundenlang mit euch weiterreden.
Ja, voll. Das geht immer
auch,
so bei den
aber
Themen.
Leider ist das hier nicht in unserem Pensum drin, sozusagen.
Super, dann vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.